dann muss derjenige, der 3.000 Euro verdient hat, 40 Jahre gearbeitet hat, keinen Tag weniger verdient hat, nicht irgendwie ausgefallen ist, muss dann zum Sozialamt gehen und sagen, Sie, ich habe weniger zum Leben wie Grundsicherung, bitte helfen Sie mir. Früher haben so um den 20., 25. im Monat haben manche Rentner, die wir betreuen, gesagt, könnt ihr einen 25 Euro Lebensmittelgutschein haben, bei mir reicht's hin und vorne nicht mehr. Jetzt rufen die Leute am 10. im Monat an und sagen, sie, ich hab keine Lebensmittel mehr zu Hause.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Lydia Staltner. Vor über 20 Jahren gründete sie die Lichtblick Seniorenhilfe und setzt sich seither für den Kampf gegen Altersarmut ein. Zusammen mit ihrem Team unterstützt sie Seniorinnen und Senioren, bei denen das Geld im Alter schlicht nicht reicht, um den Lebensunterhalt zu bewältigen. Für ihr unermüdliches Engagement erhielt Lydia zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz. Ich wollte von Lydia wissen, warum Altersarmut in einem Land wie Deutschland überhaupt ein Thema sein kann, wie sich Menschen fühlen, die ein Leben lang gearbeitet haben und im Alter feststellen müssen, dass es finanziell einfach nicht zum Leben reicht und was sich verändern müsste, um das Problem in den Griff zu bekommen. Wenn dir diese Episode Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden gibt es auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Lydia, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei uns treffen können. Wir haben vor 2 Wochen festgestellt, dass wir quasi fast Nachbarn sind, was das Büro angeht. Uns trennt so ein kleiner Hügel dazwischen. Runter ist einfacher, hoch ist ein bisschen anstrengender. Deshalb vielen Dank, dass du es hier zu uns nach oben geschafft hast.
Danke für die Einladung.
Ich habe dich bei einem Interview erlebt vor 2 Wochen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe von der Lichtblick Seniorenhilfe davor noch nie was gehört, obwohl wir so nah beieinander sind und ich auf dem Weg nach Hause eigentlich jeden Tag vorbeifahre. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ja spannend. Und was ihr macht, ist, ihr helft älteren Menschen, die zu wenig Geld haben, Senioren,
ja,
die nicht mehr gut zurechtkommen, mhm, mit dem, was sie bekommen oder, ja, auch nicht bekommen. Und du hast das Ganze vor 20 Jahren, 21 Jahren angefangen, eigentlich mit dem Ziel erstmal, dass du gesagt hast, oh, ich habe festgestellt, es gibt ältere Menschen, die haben erstmal nichts zum Anziehen. Die haben erstmal, ich glaube, mit Schuhen hat es angefangen. Keine Schuhe. Und dann hast du gesagt, das kann ja nicht sein, da muss ich was tun.
Na, mit Schuhen hat es nicht angefangen. Und zwar war vor meiner Haustür immer eine alte Frau. Und die ist, ich weiß nicht, ob, die ist immer gebückt gegangen. Die hatte so einen runden Rücken. Vielleicht sieht man das noch manchmal bei alten Menschen. Und die ist mit dem Gehwagen immer ganz langsam gegangen und hat einen Wintermantel angehabt. Und Winterschuhe. Und bei 30 Grad Hitze hat die das Gleiche angehabt wie im Winter. Und da die so langsam gegangen ist, habe ich die beobachtet und habe mir überlegt, warum zieht denn die nichts anders an, bis mir dann klar wurde, die hat nichts anders zum Anziehen. Und dann bin ich an einen Männerstammtisch gegangen und habe mit lauter betagten Herren und habe zu denen gesagt, jetzt mache ich was für all die Leute. Und dann haben mich die entgeistert angeschaut und haben zu mir gesagt, mach doch was für Kinder, für Afrika oder irgendwas, was einfacher ist, aber für all die Leute, da schaut doch keiner hin, das will keiner. Nein, habe ich gesagt, das mache ich für all die Leute. Sagt mal, wie man einen Verein gründet, und dann haben wir die das erklärt. Ja, und dann habe ich angefangen damit.
Du hast die Geschichte letztes Mal auch erzählt und ich musste lange drüber nachdenken, weil ich mir dann gedacht habe, ich habe ganz oft Senioren gesehen, die eigentlich für das Wetter völlig unpassend gekleidet waren, nämlich auch tendenziell zu warm gekleidet, ja, waren. Und dann dachte ich mir, naiv wie ich bin, immer, naja, vielleicht ist denen einfach kälter. Also im Sinne von, vielleicht macht der Kreislauf nicht mehr so mit und die brauchen einfach mehr zum Anziehen. Was hat denn bei dir den Moment ausgelöst, dass du gesagt hast, nee, das ist nicht die Erklärung, sondern da muss mehr dahinter stecken?
Ich glaube, ich habe diese Frau über ein halbes Jahr oder Jahr beobachtet. Und jetzt muss man dazu sagen, dass zu dieser Zeit ich meine Mutter schon unterstützt habe. Also meine Mutter war auch Rentnerin, hat gearbeitet und viele nach dem Krieg haben auch nicht so viel verdient. Also und die konnte sich die MVV-Karten oft nicht leisten. Und die habe ich ihr bezahlt und habe ihr oft Geschenke gemacht mit Kleinigkeiten, ohne dass ich sie abwürde, ihr die Würde nehme. Und da wusste ich schon, dass es einfach alte Leute gibt, die wenig Geld haben. Und das war wahrscheinlich mit der Kleidung von der alten Frau, war stimmig dann für mich.
Aber dann kamen tatsächlich die Schuhe ins Spiel, weil du dann angefangen hast, rumzutelefonieren. Ich glaube, du warst in einer Bürogemeinschaft davor, ja. Du hattest ja eine Werbeagentur, ja. Hast da viel gemacht in dem Bereich und hast dann gesagt, ich gehe aus der Bürogemeinschaft raus, hast dir dann, glaube ich, auch hier um die Ecke in der Ballernstraße ein kleines Büro genommen mit einem Nebenraum und hast dann angefangen, rumzutelefonieren. Du hast hast Firmen angerufen, hast gesagt, ich mache hier was Tolles, gebt mir Geld, ganz plump gesagt, oder helft mir dabei. Und hast dann aber auch angefangen, natürlich die ganzen Senioren-Service-Center, die ganzen Einrichtungen, die es da gibt, anzurufen. Und wie bist du denn eigentlich da so vorgegangen? Also du hast ja davor was völlig anderes gemacht und du bist dann in dieses Thema reingesprungen und musstest dich ja auch erstmal zurechtfinden, oder?
Also als erstes habe ich, nachdem ich den Verein gegründet habe, wie gesagt, die alten Service-Centern angerufen, dann hatte ich ein paar Rentner, die man an einer Hand abzählen kann, und habe die gefragt, ob sie mit mir eine Pressekonferenz machen. Dann habe ich eine gemacht im Rathaus und habe gesagt zur Presse, mich gibt's. Und durch das kamen dann noch neue Rentner dazu die Wochen danach und natürlich ein paar Sponsoren. Aber es gab natürlich auch nur das Telefonbuch, wo man nacheinander angerufen hat. Und jedem habe ich erzählt, dass ich einen Verein habe. Jedem. Man ist dann so begeistert und so überschwänglich, bis dann ein Schuhfabrikant zu mir gesagt hat, ich krieg von ihm ein paar Schuhe. Dann wurden die geliefert, das waren vielleicht 60, 70 Paar, in das Ladenbüro. Und dann habe ich diese Rentner, die ich betreut habe, angerufen und habe ganz fröhlich gesagt, ich habe Schuhe für Sie, kommen wir vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, kommen wir morgen, wunderbar. Und dann am nächsten Tag haben ein paar angerufen und haben gesagt, ich kann jetzt heute nicht, es geht nicht, ich bin krank, ich muss zum Arzt. Haben wir gedacht, vielleicht brauchen die gar keine Schuhe. Dann kamen die aber am übernächsten Tag. Und dann haben wir gedacht, ja, wie? Dann sage ich, setzen Sie einer hin, habe mit denen Schuhe probiert, wie eine Schuhverkäuferin, und habe gesehen, dass die Schuhe getragen haben, die haben Löcher gehabt. Diese Leute, die kamen, hatten keine Schuhe, um bei Regenwetter aus dem Haus zu gehen. Und am vorigen Tag hat es geregnet. Und dann war mir klar, das ist der richtige Weg.
Aus dieser Handvoll Rentner sind inzwischen über 27.000 Senioren in ganz Deutschland geworden, die ihr unterstützt. Das ist ja eine wahnsinnige Zahl. Wie viele Leute seid ihr denn inzwischen eigentlich, die mit dieser riesigen Zahl an Menschen umgehen?
Also aus einem ganz kleinen Ladenbüro sind jetzt 3 Büros geworden. Das Hauptbüro in München. Wir haben ein großes Ladenbüro, nee, Deutsches Museum. Dann haben wir in Münster ein Büro und dann haben wir in Niederbayern ein Büro. Und mit lauter Frauen natürlich, die dynamisch mit alten Menschen gerne arbeiten. Und ja, wir unterstützen über 27.000 Menschen und man muss dazu sagen, lebenslang. Weil die brauchen ja heute einmal Medikamente. Am nächsten Tag, wie die Schuhe, haben sie keine Schuhe, keine Winterkleidung, können die Brille nicht bezahlen. Brillen werden erst ab 7 Dioptrien bezahlt. Also alte Leute sollen einfach nicht schauen oder nicht lesen. Und das finde ich so schade. Und alles, was halt zum Leben gehört, Mantel, Kühlschrank, was für uns ganz normal ist, oder vielleicht einmal essen gehen mit der Freundin oder einen Kaffee trinken gehen, ins Kino gehen, also ihnen Würde schenken, indem dass man auch Veranstaltungen machen. Also die 3 Büros machen das Rundumprogramm, um alten Menschen, die gearbeitet haben, die Rente haben, ja, frei zu machen und denen Würde zu schenken und die nicht aufs Abstellgleis zu schicken. Weil das finde ich schade, weil das haben die Menschen nicht verdient.
Als ich vor 2 Wochen bei euch war, war reger Publikumsverkehr. Ihr habt ja auch wirklich eine offene Tür, zu euch kann jeder kommen mit seinen Sorgen und Wünschen und Problemen und ihr kümmert euch dann. Jetzt mal die ganz doofe Frage, naiv wie ich bin, gestellt. Wie kann es denn eigentlich sein, dass wir in Deutschland dieses Problem überhaupt haben? Also ich habe ja auch ein paar Leute kennenlernen dürfen, die ihr betreut. Die haben alle gearbeitet, die haben Kinder bekommen, die haben irgendwie, die haben ja nicht Däumchen gedreht ihr Leben lang und haben jetzt trotzdem, sind jetzt trotzdem in der Situation, in der sie Hilfe brauchen, weil sie sonst ihre Miete nicht zahlen könnten, weil sie sonst ihren Haushalt gar nicht führen könnten. Und was mich dann so erschreckt hat, dass eigentlich alle gesagt haben, als dann auch die Frage hochkam, woran spart ihr denn überhaupt noch? Mhm. Weil es ist ja irgendwie, ihr lebt ja eh schon beim Minimum. Dann kam immer die Antwort, naja, beim Essen. Ja. Also die fangen dann wirklich an, weniger zu essen oder gar nichts mehr zu essen. Also wie kann es denn sein, dass wir in diesem Land überhaupt dieses Problem haben?
Also man muss dazu sagen, 80% sind Frauen, die wir unterstützen. Sie haben eine andere Biografie. Sie verdienen 20% weniger. Also auch wenn es eine Karrierefrau ist oder im normalen Management, verdient eine Frau einfach weniger. Und Sie müssen sich vorstellen, früher haben die Leute auch nicht so viel verdient. Wir haben auch Leute, die haben einen Krieg noch miterlebt. Die haben Hilfsarbeitstätigkeiten gemacht. Die waren Friseuse in einer ganz normalen Berufen. Und ich erzähle sehr gern auch dieses Beispiel, weil ganz, ganz viele Menschen sagen, mir kann das nicht passieren. Ich mache oft ein Beispiel. Wenn jemand 3.000 Euro verdient, brutto, das ist nicht schlecht und nicht gut, das ist genau die Mitte, hat er nach 10 Jahren Arbeit einen Rentenanspruch von 268 Euro. Nach 10 Jahren Arbeit. Und wenn man es hochrechnet auf 40 Jahre Arbeit, sind es rund 1.080 Euro netto, was man Rente hat. Dann muss derjenige, der 3.000 Euro verdient hat, 40 Jahre gearbeitet hat, keinen Tag weniger verdient hat, nicht irgendwie ausgefallen ist, muss dann zum Sozialamt gehen und sagen, Sie, ich habe weniger zum Leben wie Grundsicherung, bitte helfen Sie mir. Und ich finde, das ist eine Demotivation von der Politik her gesehen, dass Menschen wirklich arbeiten wollen, dass sie Freude haben an die Arbeit, dass sie sich freuen auf die Rente, weil sie sagen, mei, und dann kann ich das Leben genießen, zwar nicht hochspurig, aber bescheiden, aber dennoch, ich kann es genießen, ohne dass ich Bittsteller sein muss, ohne dass ich hungern muss, ohne dass ich mir überlegen muss, kann ich die Heizung anmachen oder nicht.
Du hast vorhin gesagt, ihr seid an mehreren Standorten inzwischen auch tätig. Wir sind hier in München. München ist ja jetzt nicht wirklich bekannt dafür, günstig zu sein. Und in den letzten Jahren ist ja auch alles nochmal teurer geworden. Ja. Die Mieten werden immer teurer, die ganzen Lebensmittel werden teurer, das ganze Leben an sich wird teurer. Merkt ihr denn das auch bei euren Senioren und Seniorinnen, dass die Probleme größer werden tatsächlich?
Natürlich, es wird größer. Früher haben so um den 20., 25. im Monat haben manche Rentner, die wir betreuen, gesagt, könnt ihr einen 25 Euro Lebensmittelgutschein haben? Bei mir reicht's hin und vorne nicht mehr. Jetzt rufen die Leute am 10. im Monat an und sagen, sie, ich habe keine Lebensmittel mehr zu Hause. Und die schicken uns die Belege. Die schicken und die kaufen sie Kartoffeln, die kaufen sie einen Quark, so wie man sie früher ernährt hat. Die leben gar nicht großspurig, sondern die kochen auch Reste kochen und so weiter. Aber da reicht es einfach für die Lebensmittel nicht mehr.
Du hast ja auch die Geschichte erzählt von einer älteren Dame, der es ganz unangenehm war, dass sie sich mal ein Gulasch erlaubt hat und da diesen Beleg bei euch einreichen wollte. Also was du ja gesagt hast, die leben nicht großspurig. Das ist nicht so, dass die da irgendwie sich verausgaben würden finanziell, weil sie sagen, sie kaufen Sachen, die sie gar nicht bräuchten, sondern die sind ja, gehen ja ohnehin schon sehr vernünftig mit ihrem Geld um, oder?
Ja, sie gehen sehr vernünftig mit dem Geld um, weil die haben einfach gelernt, sehr sparsam zu sein. Oder die haben auch so eine Einstellung, es geht schon irgendwie. Manche haben ja auch Haustiere und die essen selber nichts, nur dass das Tier was zum Essen hat. Und ich habe es letztes Mal auch erzählt, dass Menschen, die in Deutschland gearbeitet haben, sich bei uns entschuldigen, wenn sie sich ein Gulasch kaufen und sagen, da kann ich eine ganze Woche davon leben, das dürfte in unserer Gesellschaft einfach nicht passieren. Aber denen muss ich gleich auf die Politiker schimpfen, denen ist das wurscht, weil ich glaube, die haben die Bodenhaftung, die mussten noch nie von 5-6 Euro am Tag leben. Weil die haben die Bodenhaftung verloren. Auch teilweise zur Mittelschicht, die arbeiten geht. Man müsste die Leute, finde ich, viel mehr würdigen, die arbeiten gehen. Viel mehr sagen, die halten das Ganze am Laufen. Und ich habe ja den Verein gegründet, weil ich Dankeschön sagen wollte, dass wir in so einem schönen Land wohnen, also dass wir so schön haben in Bayern und einfach was zurückgeben. Aber da vermisse ich einfach bei der Politik diese Dankbarkeit diesen Menschen gegenüber.
Mieten sind ein großes Thema, gerade auch hier in München. Also wenn ich jetzt mal irgendwie so eins und eins zusammenzähle, die Zahlen, die du auch vorhin schon genannt hast, auch wenn man sich mal die Höhe des Bürgergeldes anschaut und was es da so alles auch gibt an Leistungen, das haut ja hinten und vorne nicht hin mit einer Wohnung in München, oder?
Also wenn jemand Rente bekommt und die reicht ihm nicht, kann er zum Staat gehen und dann bekommt er aufstockende Grundsicherung im Alter. Und da hat er dann zum Leben 563 Euro. Und es ist so, dass er von diesem Geld, da meint jeder, die kann er ja ausgeben. Nein, da muss er Rücklagen bilden. Das heißt, da hat er rund 40 Euro muss er auf die Seite legen für Kühlschrank, wenn Elektrogeräte kaputt gehen. Rund 20 Euro für Medikamente, für Kleidung muss er was zurücklegen. 52 Euro für Mobilität, dass er sich gerade MVV-Karten kaufen kann. Dann 150 Euro sind eingerechnet, 190 sind es jetzt für Essen. Und die Krönung ist natürlich rund 2 Euro für Bildung. Also das ist genau eingeteilt, diese Grundsicherung. Und es ist klar, dass wenn irgendwas kaputt geht, dass der Mensch dann nicht genau sagt, das habe ich alles zurückgelegt, weil es ja hinten und vorne nicht gereicht hat, dann sagt er, was mache ich jetzt? Ist es mein Kühlschrank kaputt oder jetzt kann ich meine Medikamente nicht abholen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, rund 20 Euro für Medikamente, für alte Menschen, die oft krank sind, wo die Krankenkassen immer weniger zubezahlen, ist einfach wenig im Monat.
Du sitzt hier mit so einer wahnsinnigen Energie, aber wenn ich dir so zuhöre, ist es doch ein völlig aussichtsloser Kampf gegen Windmühlen in der aktuellen Situation, oder? Ihr könnt einzelnen Leuten helfen, aber das Grundproblem ist ja riesig.
Ich glaube, es wird noch viel schlimmer, weil die ganzen Babyboomer, so meine Generation, wenn die jetzt in Rente geht, die haben ja alle gearbeitet, aber da wird das hinten und vorne nicht reichen. Aber da schaut man einfach nicht hin. Man schaut nicht hin als Spender oft, viele schauen hin, weil Alter nicht schön ist, man mag sein Alter selber nicht sehen. Man ist vielleicht nur jung und sagt, Rente kriege ich sowieso nicht, schaue nicht hin, ich schaue, dass es jetzt einigermaßen passt, was auch vollkommen legitim ist. Und die Politik schaut nicht hin, weil sie müsste ein Problem lösen, was sie nicht lösen kann.
Wir haben vorhin schon gesagt, über 27.000 Menschen, die ihr unterstützt, eine riesige Gruppe an Menschen. Wie finanziert ihr das dann? Also ihr habt ja sicherlich alle möglichen Spender. Sind das dann vor allem Einzelpersonen? Sind es große Unternehmen? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Förderungen, die ihr da in Anspruch nehmen könnt?
Also wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Gott sei Dank sehen viele Bürger oder viele Menschen immer mehr, dass alte Menschen Flaschen sammeln. Dass Altersarmut einfach ein Thema geworden ist. Und früher haben Leute vielleicht für Jugend gespendet und jetzt sagen sie, die Hälfte gebe ich für alte Menschen und die Hälfte für junge Leute. Manche können nicht mehr spenden, weil sie selber nicht mehr so viel Geld haben und ich kann nur sagen, wir sind stets bemüht, Gelder zu sammeln, dass wir nicht so jemanden irgendwann mal sagen müssen, sie, wir können einer jetzt den Essensgutschein nicht mehr geben oder wir können einer jetzt keine Schuhe mehr kaufen.
Das heißt an der Stelle auch mal eingeworfen, wer uns zuhört und da was machen möchte. Auf eurer Website findet man da sicherlich alle Informationen und kann dann auch spenden, richtig?
Und der spendet dann vor der Haustür.
vielleicht da auch mal nachgefragt, weil natürlich viele Leute sich dann immer fragen, wofür wird das Geld denn eigentlich verwendet, was ich da spende und wie kann ich sicherstellen, dass das dann auch wirklich da ankommt. Wenn ich bei euch was spende, dann nutzt ihr das so effizient wie möglich, sage ich mal, oder?
Also erstens machen wir die Bedürftigkeitsprüfung selber und wir prüfen genauso wie der Staat. Jedes Büro hat immer die Türe offen, man kann schauen, wie wir arbeiten. Meistens sieht man auch viele Rentner, die da sitzen. Manchmal weinen sie auch, weil sie so glücklich sind, das, was von uns kriegen, und zwar zeitnah. Das heißt, manche Organisationen sagen, ja, da müssen wir es prüfen oder wir haben nur einmal im Monat Sitzung und müssen das besprechen. Zu uns kommt heute ein alter Mensch und sagt, mein Fernseher ist kaputt, hat seine Unterlagen dabei und morgen hat er, oder übermorgen hat er einen neuen Fernseher. Und das ist unsere Philosophie. Und die wollen wir auch beibehalten, solange wir Menschen haben, die mit uns an einen Strang ziehen. Aber ich glaube, dass viele vor Altersarmut einfach die Augen nicht mehr zumachen.
Wie habt ihr das eigentlich hinbekommen? Also du sagst gerade, ihr prüft auch so wie der Staat. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang ja wahnsinnig schwierig war. Auf einmal stehen dann alle vor der Tür und wollen etwas. Die allermeisten werden es gut meinen oder sind auch berechtigt, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der sich denkt, ach ja, wenn die was kriegen, dann könnte ich mir da ja auch was holen. Also wie war denn der Prozess hin zu dem, wie ihr es heute macht, dass ihr heute genau wisst, wie ihr dann auch die Sachen prüfen könnt?
Der war so weit von hier bis Alaska. Und zwar eine Blondine, wie ich bin, hat einfach gesagt, ich mag helfen. Ich habe mir dann Karteikarten zugelegt, da werden manche jetzt noch lachen, habe da einfach Eigenschaften draufgeschrieben, habe gesagt, ah ja, haben Sie einen Grundsicherungsbescheid, haben Sie einen Ausweis dabei. Natürlich waren am Anfang dann manche dabei, vielleicht die mich beschissen haben, sage ich jetzt auf Bayerisch. Aber wir wissen jetzt, dass vielleicht von 100%, die wir unterstützen, sind vielleicht 2% dabei, die ein bisschen schwindeln. Aber die anderen sind richtig korrekt. Das heißt, wir bekommen von allen die Belege. Wir begleiten ja die durchs Leben. Und früher oder später, wenn die anrufen bei uns im Büro und ihr Herz ausschütten und sich verwickeln würden in Schwindlereien oder so, dann würden wir das merken, weil wir alles in der Datenbank hinterlegen. Also wenn jemand keine Belege schickt, wissen wir, ah, das ist ja unzuverlässiger. Also die Spenden, die wir bekommen, gehen fast zu 100% zu den Rentner. Wir haben einen Verwaltungsaufwand von 7%, weil die Büromiete muss ja auch bezahlt werden, eine Spendenquittung muss bezahlt werden, die Leute, die da sitzen, müssen bezahlt werden. Also wir versuchen, alles so niedrig wie möglich zu halten. Unser Jahresbericht ist auch mit Transparenz auf der Internetseite. Also verheimlichen der man nichts. Und wie gesagt, jeder kann kommen und kann sich anschauen, wie wir arbeiten.
Du hast ganz am Anfang schon gesagt, neben irgendwelchen Sachleistungen oder Gutscheinen, finanziellen Unterstützungen, bietet ihr auch ganz viele Veranstaltungen an, um auch den Menschen was zu ermöglichen, um die auch zusammenzubringen, damit die vielleicht auch Anschluss finden, vielleicht auch neue Freunde finden, neue Kontakte finden. Wie kam es denn dazu?
Also Veranstaltungen haben wir von Anfang an gemacht. Da habe ich einen Bus oft angemietet und bin mit den Rentnern, die wir gehabt haben, weggefahren. Jetzt machen drei Damen bei uns und ein Mann, Entschuldigung, jetzt ist ein Mann dabei, Veranstaltungen, die sind alle schon in Rente selber und fahren mit denen weg, gehen mit denen essen, Spiele, Nachmittag, Wanderungen, also ganz verschiedene Geschichten. Und vielleicht sollte man auch sagen, wir sind unterschwellig auch eine kleine Partnervermittlung. Es haben sich nämlich welche bei uns gefunden. Zwei Paare haben schon geheiratet.
Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt denn eigentlich Einsamkeit bei älteren Menschen, weil sie vielleicht keine Angehörigen haben, weil sie vielleicht keine Kinder haben oder die irgendwo anders leben, weil vielleicht der Partner, die Partnerin schon verstorben ist oder man getrennt lebt oder wie auch immer. Also wie groß ist denn das Thema eigentlich?
Also ich sage immer, Einsamkeit ist die neue Armut. Wenn du wenig Geld hast, bist du natürlich viel leichter einsam, wie wenn du Geld hast. Und während der Corona-Pandemie haben wir das Büro weiter aufgehabt, dass die Leute anrufen können. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir welche ein halbes Jahr nicht mehr gesehen haben und wie das vorbei war mit der Pandemie und wir haben die wieder gesehen, wir haben diese Leute nicht mehr erkannt. Aber nicht, weil die im Gesicht so einsam waren. Man hat gesehen, dass sie weggesperrt wurden. Und das bricht mir halt noch das Herz, wenn ich ehrlich bin. Und es ist wichtiger denn je, dass man Menschen, egal welchen Alters, aus der Einsamkeit holt, dass man für die einander da ist, dass man nicht wegschaut, wenn man weiß, die Nachbarin konnte nicht mehr so gut aus dem Haus gehen, sondern dass man das Gefühl gibt, ich helfe dir, weil wie gesagt, Einsamkeit die neue Armut ist.
Ich habe auch richtig gemerkt, als dann diese Rentnerinnen in dem Fall, die auch ihre Geschichten dort erzählt haben, wie toll sie diese Veranstaltungen finden und wie schön das für sie ist, wie man auch so richtig dieses Funkeln in den Augen gemerkt hat, diese Begeisterung, was das denen auch wirklich bedeutet, dass es eben auch nicht nur darum geht, klar, das sind Notsituation, dass man dann mal Geld braucht und vielleicht der Kühlschrank kaputt ist oder die Waschmaschine, das ist alles das eine, aber diese emotionale Komponente, dieses den Leuten auch eine Würde wiedergeben und einen Spaß am Leben auch wiederzugeben, das ist ja auch ganz wichtig.
Ein alter Herr kommt immer und feiert seinen Geburtstag bei uns. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Damen im Büro den alten Menschen das Gefühl geben, wir sind eine Familie. Wir kehren zusammen. Also da ist nicht, ach, du bist jetzt ein Bedürftiger. Da schämt man sich nicht, wenn man kommt. Es gibt natürlich manche, die noch nicht bei uns waren, die ein paar Mal vor der Tür hin und her gehen. Dann gehen sie rein und zittern ein bisschen, weil sie Angst haben, haben die Unterlagen dabei und fremdeln ein bisschen. Aber wenn dann jemand auf sie zukommt, wollen sie was trinken, setzen sie erst einmal hin, schnaufen sie einmal durch und das Gefühl gibt, ich bin für die da, dann legt sich das Ganze und ich glaube, es ist wichtig, dass man dem anderen das Gefühl gibt, den alten Menschen, du bist was wert.
Wie groß ist denn, weil du es gerade schon ansprichst, wie groß ist denn die Angst der Leute, die da zu euch reinkommen? Oder vielleicht gar nicht mal die Angst, vielleicht ist die Scham sogar größer als die Angst an der Stelle, weil man sich irgendwie ja so fühlt, als hätte man es nicht selber geschafft und man braucht jetzt irgendwie Hilfe, weil es gar nicht mehr geht?
Die Scham ist extrem groß, weil in unserer Gesellschaft wird man abgewertet, wenn man nichts hat. Oder abgewertet, weil es dann viele sagen, ah, die hat ja nie was gearbeitet. Und sich dann rechtfertigen, wie das war die ganzen Jahre, sich rechtfertigen, dass man vielleicht zwei Kinder hat, wo eins schon gestorben ist und das andere Kind von der Mutter nichts wissen will. Oder seine Lebensgeschichte zu erzählen. Wir haben viele Lebensgeschichten. Fast jeder, der sie erzählt, weint. Weil er einfach, es ist eine Biografie, auch wenn wir manchmal zurückdenken, wir haben auch schon viel erlebt. Aber wir leben in einer Gesellschaft jetzt, wo es uns relativ gut geht. Wo man sagt, man kann sich noch im Supermarkt die Milch leisten und muss nicht den Euro zurückgeben und die Milch zurückgeben, weil man sagt, sie den Euro habe ich nicht mehr. Und diese Leute kommen mit wenig klar, fordern nichts, sind sehr zufrieden und das Leid, was sie in sich tragen, schütten sie zwar aus, aber sind dankbar, wenn jemand da ist, der einer ein kleines bisschen hilft.
Als du angefangen hast mit dem Verein, hast du dir ja davor nicht jahrelang Gedanken gemacht, wie das alles werden könnte, wie das alles aussieht und wozu das alles führen könnte. Heute ist es so groß, 27.000 Menschen vertrauen darauf, dass ihr ihnen helfen könnt, immer wieder helfen könnt, lebenslang helfen könnt. Das ist ja auch eine wahnsinnige Belastung. Gibt es dann auch mal einen Moment, in dem du sagst, boah, nee, ich kann nicht mehr, das wird mir alles zu viel, das wird mir alles zu anstrengend?
Der war noch nie da. Der Punkt war noch nie da. Ich glaube, wenn man irgendwas anfängt und man macht's, man kriegt was zurück. Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt irgendwas schenke und du freust dich über das Geschenk, freue ich mich noch mehr. Freue ich mich noch mehr, weil ich mir Gedanken gemacht habe, was dir gefallen hat. Und wenn ich dann erreicht habe, dass du glücklich bist, bin ich noch glücklicher. Und ich glaube, das ist die Kraft, die einen antreibt. Und das ist die Kraft, das ist nicht einmal Kraft, sondern da braucht man keine Kraft dafür. Natürlich sagt jeder Mensch einmal, na, jetzt reicht's mir aber oder irgendwie so. Aber ich glaube, wenn jemand anders was Gutes tut, ist es keine Frage der Zeit, dass man sagt, wann höre ich auf.
Und wann hast du gemerkt, dass du sonst nichts anderes mehr machen möchtest? Also, dass du dich voll und ganz darauf konzentrieren möchtest?
Ich habe bis vor kurzem noch ganz normal gearbeitet. Und ich meine, ich bin jetzt 65 Jahre, kriege in eineinhalb Jahren Rente ein bisschen eine. Und mir steht einmal zu weniger zu tun. Aber es ist ein Herzensprojekt. Heißt, ich habe keine Kinder. Doch, ich habe 27.000 Kinder. Und seine Kinder lässt man nicht so allein.
Das heißt, das Glück, das du anderen weitergibst sozusagen, treibt dich an und gibt dir die Energie.
Ja.
Wie werdet ihr denn eigentlich wahrgenommen von anderen? Also du hast ja auch durchaus deutliche Meinungen, die ja auch richtig sind, zu dem, welche Missstände wir hier irgendwie auch haben in diesem Land und auch politisch, was vielleicht falsch läuft. Wie ist denn da so die Resonanz? Also hören dir auch dann mal Politiker zu und fragen mal nach, hey, wie können wir das denn eigentlich lösen, das Problem?
Wir machen immer wieder mal Vorträge, wo wir unseren Verein präsentieren, wo auch teilweise Politiker oder politisch Engagierte dabei sind und die oft sagen, die haben ja nichts gearbeitet. Also die wollen das Thema einfach nicht hören. Und die muss man oft auch sagen lassen, es gibt keine Altersarmut. Ganz deutlich, die können doch zum Staat gehen, die bekommen das Geld, es gibt keine Altersarmut. Und am Anfang habe ich immer versucht, mich dann recht zu fertigen. Wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt drehe ich mich um und gehe. Ich komme dagegen nicht an. Und man hört ja auch manchmal in diesen ganzen Diskussionen, in diesen Talkshows, wenn es auch um Altersarmut oder so geht, die haben ja teilweise Ansichten, die kann man nicht belehren. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, und es ist auch nicht meine Aufgabe, diese Leute zu belehren, sondern meine Aufgabe ist im Kleinen ein bisschen was dazu beitragen, dass ich mich selber im Spiegel anschauen kann. Und wenn ich so eine Diskussion höre oder sehe, dass Politiker nichts lernen, ich kann mich anschauen im Spiegel. Ich kann sagen, ich habe jemand geholfen, ich schaue, dass ein paar Leute hätten ohne mich nicht überleben können. Und das andere, denke ich mir, ist auch nicht meine Aufgabe.
Rein quasi theoretische Frage, aber hast du denn Angst, dass vielleicht mal irgendein Moment kommt, an dem du sagst, nee, wir können jetzt nicht mehr? Also wir haben, keine Ahnung, dann vielleicht 40.000 Senioren und Seniorinnen, denen ihr helft und das geht einfach nicht mehr, weil ihr es vielleicht irgendwie nicht mehr organisiert bekommt, weil vielleicht auch die finanziellen Mittel irgendwo nicht ausreichen. Also hast du solche Ängste überhaupt?
In Anbetracht, dass wir jeden Tag zwischen 5 und 10 neue Anträge bekommen von Bedürftigen, wird mir Angst und Bang, aber ich habe keine Angst. Weil Angst ist immer ein schlechter Begleiter. Und das würde mir meine Fröhlichkeit nehmen oder das würde mir mein positives Denken nehmen. Und ich glaube, wenn ein Mensch positiv denkt, dann kommt auch das Gute. Und wenn ein Mensch dann immer grantelt und sagt, oh, geht schon nicht, dann geht's auch nicht. Man muss positiv in die Zukunft schauen. Und wenn es nicht mehr geht, dann ist der Geist frei, sich vielleicht was einfallen zu lassen, dass ein kleines bisschen weitergeht. Und ich habe es nicht in der Hand, aber ich werde alles dafür tun, dass ich nicht sagen muss, die 5 Euro kann ich jetzt nicht geben.
Jetzt ist ja dann bald Weihnachten vor der Tür. Was steht denn auf deinem Wunschzettel irgendwo ganz oben?
Dass es natürlich keine Altersarmut gibt, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir alle gesund bleiben, dass wir positivere Einstellung haben zu allem und dass wir unser Gegenüber wertschätzen. Weil das geht nicht bloß um Altersarmut, es geht eigentlich überhaupt um Menschlichkeit, um hinzuschauen, um füreinander da zu sein.
Können wir da vielleicht auch gerade von den älteren Menschen noch viel lernen? Weil ich hatte auch bei denen, die da vor 2 Wochen vorbeigekommen sind, das Gefühl, die haben so einen Optimismus, der irgendwie sich nicht bändigen lässt. Also können wir uns da vielleicht mal alle eine Scheibe abschneiden?
Aber die haben doch nichts zum Verlieren. Die haben nur nichts zum Essen, aber die haben nichts zum Verlieren. Und die haben Höhen und Tiefen mitgemacht. Die sagen sie, aber dafür gibt es einen Lichtblick und ich bin halt mit der Straßenbahn hergefahren und ich habe jetzt jemanden, mit dem ich reden kann. Ich habe eine Person, die da für mich da ist. Warum soll die traurig sein? Wissen Sie, mit dem Kleinen glücklich zu sein, sollten wir nicht verlernen. Und das sind kleine Dinge, die diese Menschen, diese alten Menschen, die viel erlebt haben, schätzen.
Ich danke dir sehr für dein Engagement, für deine Arbeit und dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier mal ein bisschen darüber sprechen konnten.
Danke fürs Zuhören.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.